Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich von hier vorne begrüßen. Ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr wieder bei euch sein darf und euch mit dem Wort dienen darf. Und ich möchte euch bitten, heute Morgen mit mir gemeinsam den Epheserbrief aufzuschlagen. Wir wollen uns, wie wir vorhin auch schon gesehen haben, an der Folie einen Text in Epheser 6 anschauen und versuchen aus diesem Text auch einige wirklich wichtige Wahrheiten für uns zu heben. Aber bevor wir jetzt gleich auch den Text lesen und auch diesen Text gemeinsam anschauen, möchte ich euch noch eine kurze Geschichte erzählen, um euch auch noch ein bisschen abzuholen und euch auch zur Predigt hinzuführen. Und dazu müssen wir ein bisschen zurückgehen in das Jahr 1963. Nämlich damals lebte ein Mann in einer türkischen Kleinstadt. Der Name dieser Stadt ist Derinkuyu. Und das ist in der Zentraltürkei, so habe ich es gelesen. Und dieser Mann war gerade am Renovieren seines Hauses, als er im Keller eine Mauer eingerissen hat. Und plötzlich tauchte hinter dieser Mauer ein Raum auf. Ein Raum, den er gar nicht kannte und der auch nicht im Grundriss des Hauses eingezeichnet war. Und daraufhin wurde der Mann natürlich stutzig und begann weiter im Keller zu graben. Und dabei fand er dann so einen schmalen Gang, der in ein großes Tunnelsystem führte. Und diese Tunnel führten ihn wiederum in eine riesige Halle und große und zu großen unterirdischen Gebäuden. Und als er dann weiter grub, fand er sogar unterirdische Häuser, Schulen, Wohnungen, Ställe und sogar eine Kirche. Und was dieser Mann letztlich entdeckt hatte, war nichts Geringeres als die riesige unterirdische Stadt Derinkuyu, die circa 20 bis 50.000 Menschen Platz zum Leben bot. Also die Ursprünge dieser Stadt, die sollen mehrere tausend Jahre zurückreichen. Damals wurden wahrscheinlich auch schon Christen in der Türkei verfolgt. Und deshalb bauten sie wohl auch zu ihrem Schutz vor ihren Verfolgern diese große unterirdische Stadt und zogen sich dorthin dann auch zurück. Das sind die Ursprünge dieser Stadt. Und Wissenschaftler gehen, wie schon gesagt, davon aus, dass das wirklich Christen waren, die dort lebten, weil man dort an den Eingängen auch so große, massive Rollsteintüren gefunden hat, die eigentlich ein unüberwindbares Hindernis für jeden Eindringling auch darstellen sollten. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Was hat diese Geschichte mit unserem Text heute Morgen zu tun? Und ich denke, wir müssen verstehen, dass das Sichtbare nicht immer alles ist, was es gibt. Es gibt nicht nur diese sichtbare Welt, sondern auch eine unsichtbare Welt, die wir eben nicht sehen können. Die ist zwar nicht unterirdisch, aber die ist geistlich. Und wir dürfen nicht den Fehler dieses Mannes hier machen und denken, wir haben es nur mit dem Sichtbaren zu tun, mit so einem kleinen Kellerraum. Nein, die Bibel sagt uns, dass das, was wir sehen, letztlich nur ein Teil von Gottes Schöpfung ist. Es gibt nämlich auch diese unsichtbare Welt, die wir eben nicht sehen können und in der Engel, Geister und mächtige Wesen zu Hause sind. Also sozusagen eine Welt hinter unserer sichtbaren Welt. Und wenn wir unsere Welt verstehen wollen, wenn wir verstehen wollen, warum Dinge eben so sind, wie sie nun mal sind, dann müssen wir auch zumindest teilweise diese geistliche Welt verstehen. Und deshalb gibt uns die Bibel auch immer wieder ganz bewusst einen Einblick in diese geistliche Welt, damit wir für dieses Leben eben gewappnet sind und nicht überrascht sind, wenn dann Dinge passieren, die ihren Ursprung eben nicht in unserer sichtbaren Welt haben, sondern in dieser unsichtbaren Welt. Und um diese Welt besser zu verstehen, wollen wir uns heute aus dem Epheserbrief das 6. Kapitel anschauen. Ich möchte Epheser 6 ab Vers 10 mit euch gemeinsam lesen. Hier heißt es in Gottes Wort: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So viel zu unserem Predigttext heute Morgen. Ich möchte noch beten. Ihr könnt gerne noch einmal aufstehen. Da möchte ich noch für das Wort bitten. Ja, Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir da wirklich auch geistliche Wahrheiten finden und so einen Einblick bekommen in diese geistliche Welt, die wir nicht sehen können, aber wo wir doch wissen, dass die Auswirkungen auf uns auch persönlich hat. Und danke, dass du uns da auch mit diesem Text mit hineinnehmen möchtest, und so möchte ich dich einfach bitten, dass du jetzt diesen Text auch uns groß machst, dass du uns auch zeigst, wie dieser Text auch in unserem Leben relevant werden kann und werden sollte und wie er auch uns helfen kann in diesem Sieg, den du da für uns am Kreuz errungen hast, Herr, dass wir da festbleiben, dass wir da stehen bleiben und auch in unserem Alltag, auch in unserem täglichen Leben, in unseren täglichen Kämpfen einfach in dir stehen bleiben und überwinden können, Herr. Darum möchte ich dich jetzt bitten. Amen. Ja, hier in diesen Versen lesen wir etwas von diesem geistlichen Kampf, in den jeder Gläubige unweigerlich nach seiner Bekehrung hineingezogen wird. Nämlich die Schrift gibt uns hier in gewisser Weise einen Blick hinter die Kulissen, der uns erklärt, warum wir als Gläubige immer wieder in Bedrängnisse und Schwierigkeiten kommen. Und das, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil wir eben zu Jesus gehören. Dabei betrifft dieser geistliche Kampf jeden Gläubigen, zwar in unterschiedlichem Maße, aber keiner von uns ist letztlich davon ausgenommen. Und der Grund dafür liegt einfach darin, dass wir mit unserer Bekehrung nicht nur gerecht und von unserer Schuld freigesprochen worden sind, sondern auch gleichzeitig das Lager gewechselt haben. Wir werden nämlich mit der Bekehrung von diesem Reich der Finsternis, wo wir eigentlich drinne waren, in das Reich des Lichtes Jesu hineinversetzt. Und dabei ist die Bibel ganz klar, dass es nur diese zwei Lager gibt. Es gibt eben das eine, das Reich des Satans, zu dem alle gehören, die nicht an Jesus glauben, die seine Herrschaft auch ablehnen. Und dann gibt es natürlich noch das Lager Christi, zu dem die gehören, die sich im Glauben an ihn wenden, die sich im Glauben auch ihm beugen. Etwas dazwischen gibt es einfach nicht. Und so ist es auch mit unserer Bekehrung. Mit ihr geht nicht nur ein Freispruch von unserer Sünde, von unserer Schuld einher, sondern letztlich auch ein Wechsel der Seiten. Das bestätigt uns übrigens auch Jesus. In Johannes 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus deutet es hier schon ganz klar an, dass dieser Seitenwechsel zwischen Finsternis und Licht uns letztlich auch als Gläubige automatisch zur Zielscheibe des Satans und seiner Diener macht. Und aus diesem Grund werden wir auch unweigerlich, egal ob wir das jetzt wollen oder nicht, in diesen geistlichen Kampf sofort mit hineingezogen. Dwight Moody, das war ein bekannter amerikanischer Evangelist im 19. Jahrhundert, der sagte einmal sinngemäß, als ich mich bekehrte, machte ich diesen Fehler. Ich dachte, der Kampf sei schon geschlagen. Aber nachdem ich einige Monate lang Christus gedient hatte, stellte ich fest, dass die Bekehrung nur der Eintritt in die Armee war und dass mir der eigentliche Kampf erst bevorstand. Unser Kampf ist also nicht mit der Bekehrung vorbei, sondern geht dann erst richtig los. Die Bekehrung ist, wie Moody hier sagt, nur der Eintritt in die Armee. Es ist eigentlich der Eintritt in die Armee Jesu. Und das, obwohl der Satan eigentlich schon längst weiß, dass er verloren hat, obwohl er eigentlich schon besiegt wurde. Wir haben in Christus den Sieg und auch die Rettung und können natürlich auch nicht mehr aus seiner Hand herausgerissen werden. Aber was der Satan eben kann und was auch immer wieder versucht, ist uns eben diese Freude und die Dankbarkeit über unsere Rettung zu nehmen. Er versucht eben Zweifel zu sehen, uns irgendwie das Leben schwer zu machen, uns die Freude zu nehmen und uns anzuklagen, uns in Sünde zu führen und dann auch immer wieder diese Sünden uns auf den Tisch zu bringen, sodass wir dann letztlich auch die Freude an Jesus verlieren und dann eben so deprimiert durch dieses Leben gehen. Und ich denke, das Hauptanliegen des Satans ist es, dass Leute uns dann eben in dieser Freudlosigkeit sehen und dann sagen, mit diesem Gott der Bibel möchte ich gar nichts zu tun haben. Dieser Christ ist immer so deprimiert, ist immer so betrübt, ist immer so traurig, dass ich diesen unfreundlichen Gott der Bibel gar nicht erst kennenlernen will. Und ich muss euch gestehen, dass ich auch immer wieder von dieser Freudlosigkeit betroffen bin. Und auch deshalb in gewisser Weise predige ich mir auch heute Morgen selbst, damit ich auch wieder ermutigt und auf diesen Sieg Jesu neu ausgerichtet werde. Und ich denke, wir haben alle immer wieder diese Ausrichtung nötig. Und deshalb nochmal zurück zu unserer Anfangsfrage, wie können wir also diesen geistlichen Kampf, in dem jeder von uns drinsteht, in dem jeder drinsteckt, erfolgreich bestehen? Wie können wir mit Paulus auch am Ende sagen, in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wie geht das? Wie kommen wir dahin? Und ich denke, der Text hier möchte uns wirklich ein paar Antworten darauf liefern. Ich habe nämlich in diesem Text hier genau drei Punkte gefunden, die uns helfen, sollen und auch helfen werden, denke ich, diesen Kampf des Glaubens zu bestehen. Nämlich in Vers 10 heißt es, dass wir stark werden sollen in der Kraft Jesu. Dann in Vers 12 heißt es, wir sollen erkennen, dass unser Kampf kein Kampf gegen Fleisch und Blut ist, sondern ein geistlicher Kampf. Und in Vers 11 und 13 heißt es, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes dazu anziehen sollen. Und bevor wir jetzt uns diesen Punkten auch widmen und so richtig auch in die Verse einsteigen werden, möchte ich auch noch ein paar Sachen zu dem Kontext des Epheserbriefs sagen. Ich weiß nicht, wie weit ihr gemeindetechnisch auch im Epheserbrief unterwegs seid. Deswegen möchte ich auch noch ein bisschen den Kontext dieses Briefes aufrollen und behandeln. Nämlich der Epheserbrief ist ja einer der Gefängnisbriefe von Paulus mit dem Philipperbrief, mit dem Kolosserbrief, mit dem Philemonbrief, den er so ungefähr 60 nach Christus, also man schätzt so 60 bis 62 nach Christus, in einem Gefängnis in Rom geschrieben hat. Und das Ziel dieses Briefes ist es eigentlich, die Gemeinde nochmal daran zu erinnern, was für ein großes Erbe sie eigentlich in Christus bekommen hat. Und dann aber weiterzugehen und daraus auch aufzuzeigen, was sich daraus auch für einen Lebenswandel für die Gemeinde ergibt. Deswegen ist dieser Brief auch so aufgebaut, dass er eben eine Zweiteilung hat. In den ersten drei Kapiteln, da finden wir die Identität der Gemeinde in Christus. Also wer ist die Gemeinde in Christus? Was hat sie alles in Christus bekommen? Und das soll uns Motivation, das soll uns Antrieb geben für unseren Dienst, für unser Leben. Nämlich diesen Dienst, den finden wir in Epheser 4 bis 6. Dort finden wir die Berufung der Gemeinde wieder, also die Aufgaben. Wie sollte die Gemeinde jetzt eigentlich leben? Und der Epheserbrief zeigt uns also im ersten Teil unser geistliches Erbe in und durch Christus in der gesamten Fülle auf und wird deshalb auch von einigen Theologen immer wieder als Bank des Gläubigen oder die Schatzkammer der Bibel bezeichnet. Und von dieser Schatzkammer möchte ich euch gleich mal ein paar Kostproben geben. Das geht schon gut los in Epheser 1, Vers 3. Könnt ihr gerne mal aufschlagen. Ich möchte mit euch Epheser 1, 3 bis 5 lesen. Dort heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind, in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also hier in diesen Versen, da bekommen wir gleich mal so eine Kostprobe davon, was wir alles in Christus bekommen haben. Hier heißt es in Vers 3, dass wir jede geistliche Segnung in der Himmelswelt haben, dass wir die Auserwählung zum Heil haben, das ist Vers 4, dass wir die Zusicherung haben, dass wir in Christus völlig heilig und tadellos sind, dass wir die Sohnschaft durch Christus auch haben, also die Adoption als Söhne und Töchter Gottes selbst. Und das hier ist nur ein Bruchteil unseres Erbes, das Paulus hier in seinem großen Loblied hier aufzählt. Also die Verse 3 bis 14 sind im Griechischen ein großer, langer Satz. Und es ist praktisch ein Riesenhymnus hier von Paulus auf das, was Gott uns alles in Christus geschenkt hat. Und wenn wir dann weiterschauen, dann sehen wir auch, dass wir schon eine Anzahlung auf dieses Erbe in diesem Leben schon hier bekommen haben. In Vers 13 und 14 heißt es, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Also in diesen Versen heißt es, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht unseres Heils bekommen und gehört haben, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist, das ist hier in Vers 13, dass wir die Anzahlung mit dem Geist auch auf unser Erbe in diesem Leben schon erhalten haben. Und es ist bei weitem nicht alles, was Gott für uns alles in Christus getan hat. Wenn ihr wirklich mal so ein komplettes Bild davon haben wollt, was wir alles in Jesus bekommen haben, wie groß unser Segen in Jesus auch ist, dann lest doch einfach gerne auch mal die ersten drei Kapitel dieses Briefes daheim durch. Und um den Inhalt dieses Briefes mal ein bisschen bildlich zu beschreiben, können wir uns vorstellen, dass wir sag ich mal, ein neues Auto kaufen wollen und uns dann in einem Katalog darüber informieren, dann beschreiben uns die ersten drei Kapitel, nämlich Epheser 1 bis 3, alle Teile, die dieses Auto besitzt, also was weiß ich, Sitzheizung, Lederausstattung, Klimaanlage, Allrad, GPS, also das meiste davon habe ich selber nicht, aber wenn man es hat, ist man gut dran. Auf jeden Fall, diese ersten drei Kapitel, die beschreiben uns das ganze Erbe. Was besitzt der Gläubige eigentlich alles in Christus? Und dann geht Paulus weiter in den nächsten drei Kapiteln, nämlich Epheser 4 bis 6, und beschreibt uns dort in gewisser Weise die Fahreigenschaften dieses Autos. Er gibt nämlich eine Frage darauf, wie verhält sich zum Beispiel das Auto jetzt beim schnellen Fahren? Liegt es gut in der Kurve? Ist es geländegängig? Beschleunigt es gut oder eher eben nicht? Und diese Frage nach dem Verhalten des Autos oder eigentlich des Gläubigen möchte uns Paulus dann in Epheser 4, Vers 6 beantworten. Nämlich die Frage, die er dort beantwortet, ist, wie sollte der Christ, nachdem er jetzt so ein Riesenerbe in Jesus erhalten hat, wie sollte er denn leben? Wie sollte er sich denn in dieser Welt verhalten? Welche Eigenschaften sollte er auch an den Tag legen? Und die Antwort kann man, denke ich, relativ kurz und prägnant zusammenfassen. Nämlich der Gläubige sollte einfach seinem Erbe jetzt entsprechend leben und Gottes Charakter auch in seinem Leben widerspiegeln. Schlag mal mit mir Epheser 4, die Verse 1 bis 2 auf. Dort schreibt Paulus Folgendes. In Vers 1 und 2 schreibt er, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Genau, es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Adel verpflichtet. Und ich finde ihn gut, weil der trifft auch in gewisser Weise auch auf uns zu. Wir sind jetzt Teil der Familie Gottes und sollten deshalb auch unserer Berufung entsprechend leben. Und dazu werden wir aufgefordert, den alten Menschen, die alten Gewohnheiten abzulegen, auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Hier in Epheser 4, Vers 25 schreibt Paulus, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit dem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Also Paulus vergleicht hier in diesen Versen das Ablegen der Sünde mit dem Ausziehen eines Kleidungsstückes und das Anlegen der Gerechtigkeit mit dem Anziehen eines neuen Kleidungsstückes. Und dabei wird er ganz praktisch. Er sagt einfach, dass der jetzt bisher gelogen hat, jetzt einfach die Wahrheit reden soll. Der jetzt bisher immer zornig geworden ist, der soll jetzt aufpassen, dass er eben nicht mehr sündigt bei dem Zorn. Und der bisher gestohlen hat, der soll jetzt einfach arbeiten und andere damit auch unterstützen. Und ich denke, ihr seht schon, dass dieser zweite Teil des Epheserbriefs sehr praktisch ist und uns dann auch ganz konkrete Anweisungen für den Umgang mit unseren Brüdern und Schwestern gibt, auch für unsere Mitmenschen im Allgemeinen. Und jetzt könnte man meinen, ja, alles klar, Paulus, du hast mir jetzt gesagt, was ich in Christus alles bekommen habe und jetzt auch, wie ich leben soll. Jetzt sollte doch einem schönen und einfachen Christenleben nichts mehr im Wege stehen. Oftmals denkt man so nach der Bekehrung, ich selbst habe auch so gedacht und wir haben es auch schon bei Dwight Moody gesehen, dass diesen Fehler wohl noch mehr Leute machen. Aber mit der Zeit merkt man, dass das Leben eines Gläubigen eben doch nicht so einfach ist. Da kommen Krankheiten, Schicksalsschläge, Ängste oder einfach nur schwierige Situationen im Alltag, in der Arbeit, in der Schule, in der Familie. Und man denkt sich, so hatte ich mir das eigentlich gar nicht vorgestellt. Und die Frage ist natürlich, warum ist das Leben des Gläubigen oft so schwer und so mühsam? Und warum leidet er? Und wenn wir dann den Ungläubigen anschauen, dann leidet er oft nicht. Und ich denke, ein Teil der Antwort liegt einfach darin, dass wir einen mächtigen Gegner haben, dass wir einen mächtigen Widersacher haben. Nämlich den Satan, die alte Schlange, der Verkläger der Brüder, der Drache, der Fürst dieser Welt, so wird er alles in der Schrift genannt. Er ist ständig auf der Suche, wie er dem Gläubigen irgendwie die Freude nehmen kann, wie er ihn irgendwie noch irgendwo niederdrücken kann. Und um ihm zu widerstehen, reicht es nicht einfach aus, jetzt die Fakten des Evangeliums zu kennen, so nach dem Motto, ja gut, jetzt weiß ich ja alles, jetzt kenne ich ja das Evangelium, jetzt kann mich nichts mehr umwerfen. Nein, wir brauchen die Zuversicht in Gottes Stärke, wie es auch hier in unserem Text in Vers 10 heißt, und wir brauchen eine geistliche Waffenrüstung. Das sind die Verse 11 und 13. Und deswegen möchte uns Paulus auch hier am Ende seines Briefes an die Epheser, an diese Dinge erinnern und schreibt uns, wie wir diesen Kampf, in dem jeder von uns steht, richtig kämpfen können. Und er beginnt diesen letzten Abschnitt mit dem Wort schließlich. Ich glaube, die Lutherbibel, die übersetzt hier mit zuletzt, also nach dem Motto, zuletzt, liebe Epheser, nochmal was wirklich Wichtiges. Hier kommen jetzt nochmal ein paar entscheidende Hinweise, wie ihr in diesem Kampf, in dem jetzt jeder von euch steht, wie ihr in dem bestehen könnt. Und der erste Hinweis, den finden wir gleich hier in Vers 10. Dort heißt es, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und was ich hier ganz interessant finde, ist, dass Paulus uns hier nicht sagt, ja, jetzt geht raus und attackiert den Satan oder bindet den Satan, so wie wir es auch immer wieder in gewissen Gemeindeströmungen hören. Er sagt auch nicht, gebietet dem Satan. Nein, die Schrift fordert uns nirgendwo dazu auf, mit dem Satan zu sprechen oder den direkten Kampf mit ihm zu suchen. Nein, stattdessen lehrt uns die Schrift, immer diesen geistlichen Kampf auf zwei Arten zu führen, nämlich in der Stärke des Herrn und in der Waffenrüstung, die wir dazu auch von Jesus bekommen haben. Einen anderen Weg gibt uns die Schrift einfach nicht vor. Und ich denke, das wäre auch ziemlich anmaßend von uns zu glauben, wir könnten jetzt einfach da rausmarschieren und dem Gegner sagen, was er zu tun hat oder was er eben nicht zu tun hat. Nein, wir sind eher wie so ein Wachsoldat, der auf der Mauer steht und dann nach dem Feind Ausschau hält. Und wenn er dann die gegnerische Armee anrücken sieht, dann rennt er nicht heraus und versucht irgendwie den Feind alleine zu bekämpfen. Nein, er geht direkt zu seinem General und der mobilisiert dann die Truppen, um mit dem Feind auch fertig zu werden. Der General ist natürlich in dem Fall Jesus selbst und er hat auch die Macht, mit dem Satan fertig zu werden. Wir haben in uns nicht die Kraft, aber uns steht die Kraft Gottes im Glauben zur Verfügung. Und wie groß diese Kraft eigentlich ist, das wollen wir uns jetzt anschauen. Nämlich in unserem Vers hier finden wir drei verschiedene Begriffe für diese Kraft. In Vers 10 heißt es, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und diese drei Begriffe, stark, Macht und Stärke, beschreiben uns einfach die Kraft, die uns letztlich im Glauben selbst zur Verfügung steht. Und diese gleichen drei Begriffe finden wir schon in Epheser 1, Vers 19 wieder. Ihr könnt es gerne auch mal mit mir aufschlagen. 1,19. Dort heißt es nämlich, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und hier finden wir also genau die gleichen Begriffe. Und deshalb beschreiben uns dann auch diese Verse die gleiche Kraft wie unser Text in Epheser 6. Und Vers 20 erklärt uns dann, was diese Kraft eigentlich ist und wie groß diese Kraft auch ist. Nämlich hier in Vers 20 heißt es, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Also diese Stärke, die uns hier beschrieben wird und die uns letztlich im Glaubenskampf zur Verfügung steht, ist die gleiche Stärke, die schon Jesus aus den Toten auferweckt hat. Es ist die Stärke, die den Tod am Kreuz überwunden hat. Und diese Stärke, die wirklich nichts und niemand aufhalten kann, die steht uns im Glauben an Jesus zur Verfügung. Und in dieser Stärke sollen wir wachsen. Und jetzt natürlich die große Frage, wie nehmen wir in dieser Stärke zu? Wie werden wir stark in seiner Macht, in seiner Kraft? Und ich glaube, die Antwort darauf liegt einfach in unserer persönlichen Beziehung zum Herrn selbst. Nämlich nur, wenn wir in enger Verbindung zu Jesus stehen, können wir auch wirklich von seiner Stärke vollen Gebrauch machen. Nur wenn wir uns an ihn klammern, dann verlassen wir uns nicht länger auf unsere eigene Stärke, auf unsere eigene Kraft, sondern auf seine Kraft. Halbbruder unseres Herrn Jakobus schreibt es auch gut in Jakobus 4, Vers 7. Das könnt ihr gerne auch mal mit mir aufschlagen. In Jakobus 4, 7, dort greift er auch dieses Thema auf. Und schreibt hier, und werft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also hier in diesen Versen, da lesen wir, wie wir in Gottes Stärke zunehmen können und wie wir ganz konkret dem Gegner widerstehen können. Nämlich hier in Vers 8 heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und jetzt natürlich die Frage, warum sollen wir uns Gott nahen? Warum sollen wir zu ihm kommen? Und ich denke, dass in dem Maße, in dem wir uns letztlich Gott nahen und auf ihn hören, werden wir den Gegner nicht mehr hören. Wir werden ihn dann einfach überhören und dadurch in gewisser Weise auch tot werden für seine Angriffe. So ähnlich, wie wir das ja auch mit der Sünde in Römer 6 machen sollen. Wenn uns also der Satan verführen will und uns sagt, dass wir zum Beispiel jetzt für uns selbst kämpfen sollen und unser Recht in die eigene Hand nehmen sollen, was machen wir dann am besten? Wir nahen uns Gott und hören auf das, was er uns in seinem Wort zu sagen hat. Nämlich, dass er für uns besorgt ist, dass er nach uns schaut, dass wir unser Recht nicht in unsere eigene Hand nehmen müssen. Wenn uns zum Beispiel der Satan Gott mal wieder madig machen will und sagt, dass es einfach nicht gut mit uns meint, dass er keinen guten Plan mit uns hat, was tun wir dann? Wir lesen in Gottes Wort, dass er uns in Christus alles geschenkt hat, was wir brauchen und dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass er uns in den Himmel führen wird. Und dadurch, dass wir auf Gott hören, entgehen wir letztlich auch den Angriffen des Feindes. Wir hören nicht mehr auf ihn, sondern einfach nur noch auf den Herrn. Und wir überhören den Gegner einfach so lange, bis er dann irgendwann mal wieder abzieht und uns dann wieder in Ruhe lässt. Und das heißt, wir sehen, dass in dem Maße, in dem wir uns Gott nahen und unsere Beziehung zu Gott und zu Christus pflegen, wir auch in seiner Stärke zunehmen werden. Wir sind dann nämlich auch empfänglich für sein Wort und werden dann auch vom Heiligen Geist geleitet. Wenn wir uns dagegen von ihm entfremden und denken, ja, wir kommen irgendwie selbst mit dem Feind klar, dann wird es erst richtig gefährlich. Dann werden wir erst richtig anfällig auch für seine Täuschungen und für seine Listen. Dann laufen wir nämlich wirklich auch Gefahr, geistig gesehen, unter die Räder zu kommen. Wir tun also wirklich gut daran, uns im Glauben Gott zu nahen und auf ihn zu hören und nicht auf den Feind. Unser Kampf ist nämlich in erster Linie ein Glaubenskampf. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Das heißt, wir sind jetzt nicht aufgefordert, irgendwie in den Widerstand zu gehen und das Böse in der Welt irgendwie aktiv zu bekämpfen oder mit menschlichen Waffen jetzt gegen die Ungerechtigkeit vorzugehen. Das haben einige Christen auch im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder versucht und sind dabei auch kläglich gescheitert. Zum Beispiel im Römischen Reich gab es einige Gläubige, die das getan haben. Oder auch im Dritten Reich, ich möchte nur Dietrich Bonhoeffer nennen. Nein, die Schrift sagt uns, dass unser Kampf ein geistlicher Kampf ist und wir deshalb eben auch mit geistlichen Mitteln kämpfen sollen. Der Gegner gebraucht zwar ganz häufig auch alltägliche Situationen, Umstände oder einfach nur Menschen, die uns irgendwie das Leben schwer machen sollen oder wollen, um uns anzugreifen. Aber wir müssen erkennen, wer da eigentlich dahinter steht. Wir dürfen nicht so wie der Mann am Anfang von dieser Geschichte immer nur auf das Sichtbare schauen. Nein, hinter dieser sichtbaren Welt befindet sich eine unsichtbare Welt und der in dieser Welt, dort kämpft oder dort ja tobt der eigentliche Kampf, dort kämpft der Satan selbst. Und dieser Kampf wird immer wieder in unsere sichtbare Welt hineingetragen und zieht uns dann eben in Mitleidenschaft. Und das heißt, unsere Probleme sind nicht primär bestimmte Menschen oder Situationen, sondern der im Hintergrund diese Dinge eben gegen uns richtet, nämlich der Satan. Und deshalb kämpfen wir auch nicht gegen Menschen, sondern gegen diese finsteren Mächte in der unsichtbaren Welt. Wenn ihr nochmal zurückgeht in Epheser 6, in Vers 12, da macht uns das der Apostel auch nochmal ganz deutlich, dort sagt er, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher, die zur Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also hier in diesem Vers, da redet Paulus von Gewalten, von Mächten, von Weltbeherrschern und geistigen Mächten, die da alle gegen uns sind. Also alles wirklich mächtige Gegner, die uns da bedrängen wollen. Und hier sehen übrigens auch einige Ausleger eine Art Hierarchie unter den gefallenen Engeln, so wie es ja auch unter Gottes Engeln eine Hierarchie gibt. Also es gibt ja auch dort Erzengel, Cherubim, Seraphim und so weiter. Und das ist, denke ich, auch durchaus plausibel. Was wir aber ganz sicher wissen, ist, dass diese gefallenen Geister letztlich der Auslöser für unsere Kämpfe sind. Sie stehen nämlich hinter den Menschen, hinter den Situationen, die uns so oft das Leben so schwer machen. Und ich glaube, wenn wir diese geistliche Perspektive haben und verstehen, was eigentlich mal hinter den Kulissen auch abgeht, dann hören wir auch auf, in gewisser Weise uns immer wieder über Menschen aufzuregen und gegen sie zu kämpfen, weil wir eben dann wissen, dass sie einfach vom Gegner gefangen genommen worden sind. Wir werden dann anstelle dessen einfach für sie beten und bitten, dass auch sie frei werden dürfen und dass sie auch in das Reich unseres Herrn hineinkommen dürfen. Wir werden dann auch natürlich für sie einstehen, dass Gott ihnen auch diese Gnade schenken mag. Und das heißt, wir brauchen unbedingt eine richtige Perspektive auf unseren Kampf. Ob es jetzt in der Schule ist, ob es jetzt in der Arbeit ist, ob es jetzt in der Familie ist. Wir müssen erkennen, dass unser Kampf eben nicht gegen Menschen ist, sondern nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese Gewalten, gegen diese Weltbeherrscher, gegen den Satan und seine Diener. Und wir müssen erkennen, dass wir in diesem Kampf nur in der Kraft unseres Herrn und in der Verbindung zu ihm bestehen können. Und der Herr, der stellt uns nicht nur seine Kraft zur Verfügung, sondern er schenkt uns noch ein weiteres Mittel, mit dem wir diesen Kampf richtig führen können, nämlich die Waffenrüstung Gottes. Hier in Vers 13 schreibt der Apostel: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und Paulus war ja zu der Zeit, als er diesen Epheserbrief auch geschrieben hat, in Rom, gerade auch im Gefängnis, und er wurde wahrscheinlich auch immer wieder an römischen Soldaten angekettet. Das hat man einfach damals immer wieder auch bei römischen Gefangenen so gemacht. Da gibt es auch Zeugnisse, wo man das nachlesen kann. Und da ist ihm wahrscheinlich diese Idee natürlich inspiriert durch den Heiligen Geist, der schon in Jesaja 59 von dieser Waffenrüstung des Herrn spricht, wo wir auch vorhin in der Textlesung gesehen haben. Da ist ihm auf jeden Fall diese Idee gekommen, Gottes Gnadenmittel im geistlichen Kampf mit dieser Rüstung eines römischen Soldaten zu vergleichen. Und so beschreibt er uns hier eben in den Versen 14 bis 11 diese geistliche Rüstung, mit denen wir den Angriffen des Feindes widerstehen können. Und was ich hier ganz interessant finde, ist, dass er sagt, dass diese Rüstung zum Widerstehen, also zum Stehenbleiben gedacht ist. Sie ist jetzt nicht zum Angriff oder zum Sturm oder irgendwie zur Eroberung gedacht. Nein, es heißt hier in Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Und jeder Tag ist seit dem Sündenfall böse. Seitdem ist die Sünde einfach in der Welt und seitdem müssen wir auch jeden Tag aufs Neue dem Satan widerstehen. So ähnlich schreibt uns das auch Petrus im ersten Petrusbrief. Geht mal mit mir in 1. Petrus 5, Vers 8. Dort sehen wir das gleiche Prinzip auch greifen. Ich möchte mit euch 1. Petrus 5 die Verse 8 bis 9 lesen. Dort heißt es: Seid nüchtern, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich auch an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also hier lesen wir auch von diesem Widerstehen, also von diesem Stehenbleiben, dass wir einfach stehen bleiben sollen. Und jetzt natürlich die Frage, in was sollen wir denn stehen bleiben? Auf welchem Feld sollen wir denn auch widerstehen? Und hier in Vers 9 finden wir, denke ich, auch die Antwort darauf. Dort heißt es einfach, wir sollen durch den Glauben stehen bleiben. Und das heißt, das Feld, in dem wir stehen bleiben sollen, ist der Glaube. Und der Grund, auf dem wir im Glauben natürlich immer stehen, ist dieser Sieg, den Jesus da am Kreuz für uns errungen hat. Er hat den Sieg nämlich für uns vollständig errungen, sodass wir in diesem Sieg dann auch im Glauben wirklich zur Ruhe kommen können. Und wie das im Konkreten aussieht, das möchte ich euch jetzt gleich ein paar Beispielen zeigen. Der Satan hat nämlich wirklich viele Tricks auf Lager, aber trotzdem geht er dabei methodisch vor und wendet dabei auch immer wieder die gleichen Listen an. Wir sehen das auch in unserem Text, wenn ihr zurückgeht in Epheser 6, in Vers 11, wo Paulus schreibt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und hier im Urtext steht für dieses Wort Listen das griechische Wort Methodia, wovon wir auch das deutsche Wort für Methode haben. Und das heißt, der Satan benutzt immer wieder ganz bestimmte Methoden, um uns eben auch zur Fall zu bringen. Von Adam an bis zu uns sind es immer die gleichen Listen, die gleichen Lügen, mit denen er uns auch immer wieder fangen will. Und eine dieser Methoden, um uns eben die Freude am Herrn zu nehmen, ist es zum Beispiel, uns anzuklagen, uns konstant unsere Sünde vorzuhalten. Er hat es schon bei Hiob gemacht, als er vor Gott aufgetreten ist und gesagt hat, ja, Hiob ist Gott nur treu, weil er von ihm gesegnet wurde. Er hat es auch beim Hohepriester Josua getan, der zur Zeit Zacharias lebte und für das Volk Israel nach seiner Rückkehr aus dem Exil auch eingestanden ist. Lest gerne mal dazu auch diese Vision Zacharias in Zacharia 3. Das ist ein bisschen weniger bekanntes Beispiel, aber auch sehr aufschlussreich. Und er tut es natürlich auch bei uns heute. Und ich möchte euch jetzt drei Anklagestrategien nennen und aufzeigen, die er auch gegen uns fährt. Wenn wir nämlich zum Beispiel in Versuchung stehen und dann fallen, besonders bei Sünden, mit denen wir auch immer wieder zu kämpfen haben, dann kommt der Gegner natürlich sofort her und sagt, ja gut, dieses Mal hast du die Gnade Gottes wirklich ausgeschöpft. Diese Sünde ist zu viel, als dass sie dir Gott einfach noch vergeben könnte. Jetzt ist Gottes Geduld wirklich mit dir am Ende. Jetzt gibt es keine Vergebung mehr für dich. Und ich denke, was der Satan hier tut, ist ganz offensichtlich. Er möchte um jeden Preis, dass wir eben nicht mehr zum Herrn gehen und bei ihm um Vergebung bitten und dann auch von ihm diese Vergebung empfangen. Da steuert er immer wieder ganz gezielt dagegen und versucht eben auch einen großen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Oder eine andere Art, uns immer wieder anzuklagen, ist es eben, unseren Blick auf unsere Vergangenheit zu richten und dann zu sagen, ja gut, Gott hat dir schon vergeben, aber kannst du dich noch an diese eine Sünde in deinem Leben erinnern? Diese eine Sünde ist viel zu schwerwiegend, als dass sie dir Gott jemals vergeben könnte. Und dabei haben wir meistens vor unserer Bekehrung wahrscheinlich sowieso ein komplett gottloses Leben geführt und brauchen für unseren Unglauben viel mehr Vergebung als jetzt für diese eine Sünde. Oder eine letzte Strategie, die er auch so fährt und die ich auch hier nennen möchte, ist, dass er zum Beispiel irgendein Versprechen von dir aus der Vergangenheit herauskramt und sagt, guck mal, Gott ist schon treu, aber du bist nicht treu. Du hast sein Wort ihm gegenüber gebrochen. Das ist unentschuldbar. Diese Untreue wird dir Gott niemals vergeben. Und ich denke, ihr seht schon, dass der Satan ganz verschiedene Methoden hat, um uns immer wieder anzuklagen und uns ebenso die Freude an der Gnade, an Christus eben auch zu nehmen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie reagieren wir auf diese Anklagen? Wie können wir mit solchen Situationen, die wir auch jeder von uns irgendwo erlebt, richtig umgehen? Und ich denke, unser Text gibt uns hier eine Antwort darauf. Wir ziehen nämlich die Waffenrüstung Gottes an. In diesem Fall den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den wir hier in Vers 14 wiederfinden. Und wir erinnern uns einfach daran, dass Jesus den Sieg über alle unsere Sünden errungen hat. Geht mal mit mir dazu in Offenbarung 12. Ich möchte euch das in Offenbarung 12 aufzeigen. Ich möchte mit euch Offenbarung 12, 1 bis 11 gemeinsam lesen. Nämlich hier in der Offenbarung, da lesen wir auch etwas von diesem kosmischen Kampf, der sich in dieser unsichtbaren Welt gerade vollzieht. Und hier heißt es in den Versen 1 und 2, und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen, auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen und sie ist schwanger und sie schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Ja, die Offenbarung ist ja voll von Symbolen und Bildern und stellt uns hier das Volk Gottes, aus dem der Messias kommen soll, als so eine Frau vor, die in Wehen liegt und eben auf den Messias wartet. Und dann lesen wir hier in den Versen 3 und 4, und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Also hier wird uns der Sündenfall im Himmel selbst beschrieben. Und bei diesem Sündenfall hat der Satan rebelliert und ein Drittel der Engel, also in diesem Fall repräsentiert eben durch die Sterne, zum Aufstand gegen Gott selbst gebracht. Und daraufhin wurde der Satan auf die Erde losgelassen und versuchte, das Kind der Frau, nämlich den Messias, zu verschlingen und zu töten. Ich denke, ihr wisst das alle selbst aus der Weihnachtsgeschichte. Da wurde Herodes vom Satan instrumentalisiert und eben zu diesem Versuch gebracht, irgendwie Jesus schon als Kind umzubringen. Und so lesen wir das auch hier in den Versen 5 und 6. Dort heißt es, und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll, mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort 1260 Tage ernährte. Also hier in diesen Versen finden wir eine kurze, komprimierte Zusammenfassung des Evangeliums. Der Plan des Satans ist natürlich misslungen und Jesus starb tatsächlich am Kreuz für unsere Sünde und wurde dann auch von den Toten auferweckt und ging dann zu seinem Vater, um dort auch seinen Thron dann zu besteigen und auch die Herrschaft anzutreten. Und so lesen wir es hier in den Versen 7 bis 9. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Überhand. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Also was hier ganz interessant ist, ist, dass der erste Befehl, den der jetzt regierende Christus, der ist, dass er den Satan erstmal aus dem Himmel verbannen lässt. Er lässt den Feind erstmal aus dem Himmel herausschmeißen. Und Christus gibt diesen Befehl natürlich an seine Engel und daraufhin entsteht eben dieser große Kampf zwischen dem Satan und seinen Engeln auf der einen Seite und Michael und seinen Engeln auf der anderen Seite, den der Satan natürlich dann auch verliert und so endgültig auch aus dem Himmel herausgeworfen wird und auf die Erde geschmissen wird. Wir haben es hier auch in den Versen 7 bis 9 gelesen. Und daraufhin reagiert natürlich die Gemeinde im Himmel selbst mit einem großen Lobpreis. Hier in den Versen 10 bis 11 heißt es, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also der Satan hat jetzt kein Platz mehr im Himmel und darf vor Gott nicht mehr auftreten und uns verklagen, so wie es damals noch im Alten Testament der Fall war, wie wir auch bei Hiob oder bei Jeschua lesen können. Er hat seine alte Wirkungsstätte im Himmel als Ankläger der Gläubigen verloren und wird dort von Gott selbst nicht mehr angehört. Egal, was er auch gegen uns vorbringen mag, er wird nicht mehr im Himmel vom Vater gehört. Jesu Gerechtigkeit, unser Brustpanzer, von dem wir in Epheser 6, Vers 14 lesen, reicht völlig aus, um alle Angriffe, um alle Beschuldigungen des Gegners abzuweisen. Seine Gerechtigkeit ist perfekt und völlig genügsam für alle unsere Sünde. Und wenn der Satan schon jetzt nicht mehr im Himmel gegen uns auftreten darf und uns anklagen kann, wie viel mehr sollten wir dann auch jetzt seine Anschuldigungen hier auf der Erde nicht mehr anhören und stattdessen auf diesen Sieg Jesu am Kreuz schauen. Sein Werk ist wirklich völlig ausreichend für jede unserer Sünden. Und das heißt, Gott stellt uns diese geistliche Waffenrüstung und auch seine eigene Gerechtigkeit zur Verfügung, sodass wir eben nicht länger in unserer eigenen Rüstung und auch in unserer eigenen Gerechtigkeit kämpfen müssen. Wenn wir nämlich in unserem eigenen Brustpanzer gegen den Feind bestehen müssten, dann wären wir hoffnungslos verloren. Der Satan müsste nämlich nicht mal lügen, um uns irgendwie anzuklagen. Jeder von uns hat wirklich genug Sünde in seinem Leben, so dass der Satan wirklich ein leichtes Spiel mit uns hätte. Der Prophet Jesaja sagt es auch ganz treffend. In Jesaja 64, Vers 5 schreibt er: Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Und das heißt, unsere eigene Gerechtigkeit, unser eigener Brustpanzer ist im besten Fall nicht mehr wie so ein beflecktes Kleid vor Gott. Und dieses befleckte Kleid kann uns niemals wirklichen Schutz und Ruhe vor den Angriffen des Satans bieten. Jetzt hat aber Gott seinen Sohn für uns gesandt, dass er, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. So sagt es uns auch Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21. Und das heißt, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er ein perfektes Leben für uns lebt und damit alle Gerechtigkeit erfüllt. Und dann hat ihn Gott am Kreuz, obwohl er diesen perfekten Brustpanzer der Gerechtigkeit hat, hat Gott ihn am Kreuz so behandelt, als ob er eben nur unsere mangelhafte Gerechtigkeit besitzt, und hat seinen ganzen Zorn über unsere Schuld auf ihn ausgegossen. Und das tat er, damit er uns seine vollkommene Gerechtigkeit durch den Glauben anrechnen kann. Und das heißt, dass uns Gott in Christus jetzt so ansieht und so behandelt, als ob wir das perfekte Leben Jesu gelebt hätten, als ob wir ohne Sünde geblieben wären, als ob wir in der Wüste da dem Satan ohne einmal mit der Wimper zu zucken vollständig und perfekt widerstanden hätten. Und diesen Brustpanzer, der eigentlich Jesus gehört, den stellt Gott uns im Glauben an seinen Sohn zur Verfügung. Und nur diese Rüstung ist auch wirklich stark genug, um alle Angriffe, um alle Anschuldigungen des Satans zu überwinden und zu überkommen. Und leider fehlt mir jetzt ein bisschen die Zeit, an dieser Stelle tiefer in diese Waffenrüstung Gottes einzusteigen. Ich hoffe, ich mache das, wenn so Gott will, vielleicht das nächste Mal. Aber ich denke, ihr merkt schon, wie wichtig diese Rüstung ist und wie wichtig es auch ist, diese Rüstung immer wieder anzulegen, indem wir eben Gottes Wort lesen und die Dinge, die uns dort verheißen werden, eben im Glauben auch in Anspruch nehmen. Nämlich ohne diese Rüstung, die wir eben im Glauben anlegen müssen, wie wir auch in Epheser 6, Vers 13 gelesen haben, und ohne diese Macht seiner Stärke, wie es auch in Vers 10 heißt, ist es sehr schwierig, diesen geistlichen Kampf zu bestehen. Und auch wenn dieser Kampf oft sehr anstrengend und zermürbend ist und auch mühsam ist, hat er doch etwas Positives für sich. Nämlich, wir können aus diesem Kampf sogar Heilsgewissheit ziehen. Denn der Gegner wird die nicht angreifen, die sowieso schon ihm gehören, sondern er greift nur die an, die ihm eben nicht gehören. Es ist also wirklich ein gutes Zeichen, wenn wir immer wieder unter Beschuss stehen, weil wir dadurch letztlich auch wissen, dass wir wirklich die Seiten gewechselt haben, dass wir jetzt Feinde des Satans und Freunde Gottes sind. Nämlich ohne diese Kämpfe, die sich an unserer Bruderschaft in der Welt vollziehen, wie es auch in 1. Petrus 5, Vers 9 heißt und wo wir auch gelesen haben, fehlt uns einfach ein Teil der Bestätigung, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Und dieser geistliche Kampf ist einfach auch ein Zeugnis dafür, für unseren Glauben, dass wir eben jetzt im Licht stehen und dass Gott unser Vater ist. Ich möchte jetzt an dieser Stelle zum Schluss kommen und nochmal ganz kurz die Gedanken dieses Textes hier zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass das christliche Leben eben ein Kampf ist. Es ist nicht einfach so ein Spaziergang, sondern wir stehen wirklich in einem Kampf. Wir haben einen mächtigen Gegner, der eine Herrscher an Dienern, an Dämonen befehligt. Sein Ziel ist es, uns irgendwie die Freude an unserer Rettung, an der Gnade zu nehmen, uns zu deprimieren, uns immer wieder niederzuhalten, sodass wir eben dann nicht mehr effektiv unserem Herrn dienen können. Aber der Herr lässt uns in diesem Kampf nicht alleine. Er schenkt uns verschiedene Gnadenmittel, damit wir in diesem Kampf bestehen können. Er schenkt uns seine Kraft, mit der er schon Jesus selbst aus den Toten auferweckt hat. Wir haben es in Vers 10 gelesen. Und um diese Kraft zu bekommen, müssen wir ihm nahen. Wir müssen auf sein Wort hören und den Gegner damit einfach überhören. Und er schenkt uns Weisheit, sodass wir erkennen, dass unser Kampf eben ein geistlicher Kampf ist. Und das soll uns helfen, nicht gegen Menschen zu kämpfen, uns nicht über sie ständig aufzuregen, sondern vielmehr für sie zu beten, für sie auch einzustehen. Und er schenkt uns als drittes die ganze Waffenrüstung Gottes, das sind hier die Verse 11 und 13, Die ziehen wir an, indem wir Gottes Wort lesen und seine Verheißungen auch im Glauben wirklich in Anspruch nehmen. Und ich denke, dass diese Punkte uns helfen können und auch uns helfen werden, in diesem Kampf, in dem jeder von uns Tag für Tag drinsteht, auch zu bestehen. Jesus' Sieg ist nämlich uns schon sicher, weshalb wir eben auch im Glauben mutig mit ihm vorangehen dürfen. Der Apostel Johannes bestätigt das uns und schreibt in seinem Brief in Kapitel 4, Vers 4, und mit diesem Vers möchte ich jetzt auch schließen. In 1. Johannes 4, Vers 4 schreibt er: Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Amen.